2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Mittwoch, den 27. September 2023. Es ist ziemlich genau eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Auswärtsspiel zu Gast bei der Hertha aus Berlin. Ja, das wird nicht nur aufgrund der Spielansetzung um 20:30 am Samstagabend ein Topspiel. Es haben sich sehr, sehr viele St. PaulianerInnen angekündigt, um dieses Spiel zu verfolgen im Stadion. Und ich, Yannick, freue mich sehr, einen neuen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Laut seinem Profil auf einer langsam aussterbenden Plattform im sogenannten Social Media Internet ist er Exil-Herthaner. Er ist Hertha Basler, also vom Podcast Hertha Base. Er ist Franzose, Europäer, Fußballromantiker und eigentlich möchte er mit mir viel lieber über Hunde reden, weil Fußball ist eh Mist. Ich hoffe, er hat trotzdem Lust, mit mir über die Hertha zu reden. Moin, Chris.
hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung. Ja, über Fußball rede ich sowieso, ob es mir gefällt oder nicht, aber das macht doch immer am Ende. Am Ende macht es immer doch Spaß.
Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen was zu deiner Person gehört. Schön, dass du da bist. Möchtest du noch was ergänzen? Was machst du sonst so und warum ist es überhaupt vielleicht die Hertha geworden in deinem Leben?
Das ist tatsächlich die beste Frage, weil ich ein Erstgenerationen-Hertha-Fan bin in meiner Familie. Also diese klassischen Geschichten von meinem Vater, meine Mutter, meine Schwester, wer auch immer mich ins Stadion mitgenommen hat, die habe ich nicht. Also meine Familie ist überhaupt nicht fußballaffin. Ich bin ursprünglich aus Frankreich, in Berlin dann groß geworden als Franzose und meine Familie hat eigentlich mit Fußball nichts am Hut und irgendwann habe ich das selbst quasi entdeckt und habe meinen Vater genervt, der soll mich bitte zum Stadion mitnehmen. Und es wurde Hertha, Gott sei Dank, oder leider, je nachdem wie man es sieht. Genau, und dann habe ich die ersten zwei Spiele, so wie es bei Hertha eben ist, haben wir verloren. Das heißt, schon mal kein Erfolgsfan geworden und es hat einfach, mich hat die Stimmung, mich hat die Fankultur, die Fans, die Emotionen, diese bedingungslose Liebe auch zum Verein, das hat mich komplett gepackt und auch nie wieder losgelassen und jetzt auch, wo ich nicht mehr in Berlin wohne, bin ich immer noch leidenschaftlicher Hertha-Fan und beschäftige mich jeden Tag damit, trotz der mittlerweile sehr, sehr komplizierten, schwierigen Lage. Ich komme da nicht weg davon und irgendwo ist es ja auch schön.
Also von Anfang an leidensfähig gewesen und also weißt du noch ungefähr, wann das war, dass dann die ersten zwei Niederlagen dich trotzdem zum Hertha-Fan gemacht haben?
Ja, das war so um 2006 rum, ich weiß nicht mehr genau welches Datum, das war aber noch die Zeit, wo wir große Namen im Verein hatten, wie Marcelinho, wie Pantelic, also große Spieler, lustigerweise eben zwei Niederlagen zuerst, aber das war so um 2006 rum, das ist eine Weile her jetzt mittlerweile.
Das stimmt wohl, aber das vereint uns auf jeden Fall. Also mich hat auch niemand, weil ich auch nicht gebürtig aus Hamburg bin, niemand mit ans Millantor genommen. Und ich habe mir das dann irgendwann, es ist die Frage oder die große Diskussion, hat der Verein mich gefunden oder ich ihn oder wir uns gegenseitig? Das ist ja dann immer so eine philosophische Frage. Du bist bei der Hertha gelandet, ich bin bei St. Pauli gelandet und deshalb sprechen wir heute miteinander. Gut. Dann lass uns doch mal, bevor wir auf die aktuellen Ergebnisse oder Erscheinungen oder wie auch immer man es nennen möchte, in der laufenden Saison blicken, mal kurz zurückblicken auf die Sommerpause. Ich habe in der Saisonvorschau mit Rebecca, die da zu Gast war, schon die Ereignisse davor versucht, relativ kurz einzuordnen. Von daher würde ich die heute ausklammern. Wer da noch wissen möchte, wo kam Hertha überhaupt her, was ist da in den letzten x Jahren überhaupt passiert, kann man das da gerne nachhören. Ich würde mit dir vor allem gerne sprechen über die Sommerpause, wo es ja erstmal überhaupt die Frage war, kriegt Hertha überhaupt die Lizenz für die zweite Liga oder rauscht man direkt durch in Liga 3, weil man, ich glaube, die kolportierten 60 Millionen Verbindlichkeiten oder Summe, die man aufbringen musste, um da überhaupt solvent genug zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe, aufzubringen. Dann gab es eine große Umstrukturierung auf der Geschäftsstelle, natürlich auch im Kader und viele Spieler sind gekommen, viele sind gegangen. Wie hast du denn erstmal, um damit einzusteigen, den Sommer so erlebt?
Nicht gut.
Das denke ich mir.
Es war ein sehr ereignisreicher Sommer und es war definitiv sehr stressig, weil wie du jetzt schon beschrieben hast, Und es gibt die Probleme immer noch, ne? Die Solvenzprobleme, es gibt immer noch die Sorgen, dass wir eventuell die Saison gar nicht zu Ende spielen können, weil uns einfach das Geld ausgeht. Das ist immer noch ein Thema, und was sich wahrscheinlich auch durch die ganze Saison ziehen wird und durch die nächsten Jahre, wenn man realistisch ist. Aber das war halt im Sommer besonders, besonders krass, eben wegen dieser Sache mit der Lizenz. Und man hat ja so Angst vor der zweiten Liga gehabt, und dann hatte man auf einmal ganz, ganz, ganz dolle Angst, dass man doch nicht die zweite Liga erlebt. Und das war wirklich täglich bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann, ich glaube am 12. Juni war das, bis man dann erfahren hat, okay, doch, wir kriegen die Lizenz, war das einfach Stress pur, jeden Tag irgendwie gucken, Nachrichten, steht da irgendwas, auch im eigenen Umfeld einfach hören, ne? Die Leute, die da immer was mehr wissen, und es war einfach zittern. Und ich glaube, auch auf der Geschäftsstelle war das durchgehend Arbeiten, Work-Life-Balance war, glaube ich, bei Hertha nicht so in den letzten Monaten. Und ich war, wie gesagt, sehr besorgt. Ich glaube, wir alle waren sehr besorgt, und dann muss man ja auch nebenbei auch noch die Enttäuschung vom Abstieg verdauen und das, was alles drumherum passiert ist. Dann kommt noch andere Sachen, worüber wir wahrscheinlich noch sprechen werden, mit Marius Gersbeck und die ganzen Transfers und die Abgänge und die Nicht-Zugänge, weil wir natürlich nicht die Mittel hatten. Das war ein sehr schwieriger und stressiger Sommer auf jeden Fall, ja.
Das glaube ich sofort. Also gut, auf wesentlich kleinerem Niveau mussten wir halt verknapsen, dass wir den lang ersehnten Aufstieg seit dann über 11 Jahren nicht erreicht haben. Das stand bei uns ja auch, also wir hätten ja fast die Liga getauscht bis ein paar Spieltage vor Schluss.
Ja.
Nee, aber klar, da ist viel los gewesen, und dann war man ja am Ende wahrscheinlich trotzdem erleichtert, dass zumindest die Anforderungen, die zweite Liga an einen, verzeih mir die Tüdelchen, aber an einen Big City Club stellt, dann doch erreicht wurden. Aber dann lass uns doch mal auch so ein paar Personalien ruhig blicken. Ja, gut, das wurde jetzt medial schon sehr ausgereizt, aber du musst mir auch mal kurz ein bisschen erklären, wer war überhaupt von Familie Dardai schon da und wer kam dann dazu? Ich möchte da jetzt auch gar nicht irgendwelche Floskeln und Boulevard-Possen irgendwie noch repetieren, sondern vielleicht einfach deine Einschätzung zu dem ja doch sehr großen Anteil der Familie Dardai in der jetzigen Situation von Hertha.
Ja, also es ist definitiv auch eine einzigartige Situation. Ich glaube, es gibt nirgendwo, zumindest in großen Vereinen, die Situation, dass du einen Cheftrainer hast, der Vater ist von drei Söhnen, die alle drei im Profikader stehen.
Das gibt es wahrscheinlich sonst nur oft bei Dorfvereinen irgendwie, wo der Vater Trainer ist und gleichzeitig noch Vereinsvorstand und keine Ahnung was.
Richtig, also ich weiß noch, dass es eine Situation in Frankreich gab, wo der Trainer seine zwei Söhne im Team hatte, aber drei, das habe ich noch nie gehört. Und das ist natürlich besonders, man muss aber natürlich wissen, also Dardai ist nicht irgendwer. Ne? Es ist wirklich eine absolute Vereinslegende. Das ist eine Person, die ist mit keiner anderen Person in der Hertha-Geschichte so wirklich zu vergleichen. Und er ist ja immer noch sehr, sehr präsent im Verein und immer noch in den letzten Jahren, ob er jetzt Trainer war oder nicht, der war immer irgendwie irgendwo da. Und deswegen ist das nicht irgendeine Person. Die drei Söhne spielen halt schon, seitdem die Kinder sind, bei Hertha BSC. Und ich glaube, der Einfluss auch der Eltern ist sehr, sehr stark. Also ich glaube, alle drei hätten auch Möglichkeiten gehabt, relativ früh auch woanders zu spielen, und sie sind halt, solange es ging, bei Hertha geblieben. Die Situation vor der Saison war so, dass Martin Dardai, also der zweite Sohn, im Profikader von Hertha stand, der hat auch letzte Saison für uns gespielt, und der jüngste Sohn, Benze Dardai, war bei Herthas Jugendmannschaft. Das heißt, wir hatten schon zwei Dardai-Söhne im Kader mehr oder weniger, oder im erweiterten Kader zumindest. Und jetzt im Sommer ist der älteste Sohn, Palko Dardai, wieder zurückgekommen aus Ungarn. Der war nämlich schon bei Hertha, hat auch schon Profispiele absolviert, hat sich nie wirklich durchsetzen können, ist auch relativ jung dann auch gegangen nach Ungarn, hat da ein paar Jahre gespielt, auch nicht unerfolgreich, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ich glaube, der hat auch ein sehr schönes Tor in der Europa League gegen Köln geschossen, das weiß ich noch. Und der kam dann einfach als, muss man schon sagen, erwachsener Spieler wieder zurück. Übrigens war das auch geplant, dass er zurückkommt, bevor Pal Dardai Trainer wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie seinen Sohn geholt hat, sondern das war schon länger so geplant. Und jetzt haben wir einfach diese drei Dardais im Kader. Man muss auch sagen, also jetzt auch so objektiv wie möglich, wie ich es nur schaffe, muss ich sagen, alle drei haben auch ihre Berechtigung, im Kader zu stehen. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand ein Geschenk gemacht wird, ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass es, glaube ich, schwieriger ist, für die Dardais im Kader zu stehen, weil einfach auch die Ansprüche viel höher sind. Und mittlerweile, gut, Palko Dardai ist leider verletzt jetzt, Aber alle drei haben schon, es ergibt schon Sinn, warum die im Kader sind. Und ich glaube, wir können uns auch glücklich schätzen, dass wir diese drei Spieler haben, weil einfach die Mittel, die finanziellen Mittel bei Hertha so begrenzt sind, dass du auch schwer an Spieler kommst. Und diese Motivation von den drei Spielern ist natürlich eine ganz besondere Motivation. Ne? Das kannst du nicht vergleichen mit anderen Spielern. Deswegen, ja, also es wurde viel im Boulevard geschrieben, ja, und es wird auch immer mal wieder aufkommen in Pressekonferenzen und wird Pardardai nerven. Aber für uns Hertha-Fans ist das eigentlich kaum noch wirklich ein Thema, weil wir einfach diese Spieler, jeden einzelnen von diesen Spielern einfach als Teil des Kaders sehen und das nicht so wirklich hinterfragen mittlerweile.
Okay, also ich fasse zusammen, einer war schon da, einer wurde hochgezogen und einer wurde aus dem Ausland wiedergeholt und ja, eigentlich haben alle einen schweren Stand, weil ihr Papa der Trainer ist. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Also ein paar Bekannte oder entfernte Bekannte, die mir erzählen, dass sie oder erzählt haben, dass ja, die Mama oder der Papa war Lehrer und sie waren an der gleichen Schule. Die hatten auch keinen guten Stand.
Genau.
Genau, also von daher, ja, aber danke für die Einordnung auf jeden Fall. Bevor wir auf den Namen kommen, den du jetzt schon zweimal gedroppt hast, würde ich erstmal auf euren aktuellen Topscorer kommen, mit dem klangvollen Namen Tabakovic.
Fluppe heißt er in Berlin mittlerweile.
Genau, ja, nachvollziehbarer Spitzname. Genau, hat jetzt schon in den Spielen, ja, auf die Ergebnisse im Einzelnen kommen wir später noch, aber es dauert ja ein bisschen, bis die Ladehemmung so ein bisschen gelöst wurde. Aber hat jetzt immerhin schon 7 Treffer gemacht und ja, ist vielleicht derjenige, auf den wir am Samstag am meisten aufpassen müssen. vielleicht magst du anhand von ihm so allgemein mal so die sonstigen Neuzugänge so ein bisschen einordnen. Ja, wer ist da eingeschlagen neben ihm auf jeden Fall? Ja, was hat sich da im Sommer positiv getan?
Also es ist gut, dass du das mit dem Positiven erwähnst, weil sonst wäre ich jetzt gerade losgestartet mit den ganzen negativen Sachen. Aber es ist, ich glaube, eine wichtige Sache ist definitiv, dass wir sehr späte Transfers tätigen mussten, einfach wegen dieser Lizenzierungsgeschichte. Auch dadurch, dass wir bestimmte Spieler erstmal loswerden mussten, bevor wir überhaupt Transfers tätigen konnten.
Ja, klar.
Das war wirklich ein Thema, was sich durchgezogen hat. Und wenn ich darüber nachdenke, wie spät zum Beispiel ein Luke Bacchio erst gewechselt ist, der ist ja auch erst Ende August gewechselt und das 10 Millionen Ablöse gewesen. Also dieses Geld hatten wir einfach davor nicht und konnten ein bestimmte Transfers gerade im Mittelfeld nicht tätigen. Und das ist, glaube ich, auch im ersten Monat der Saison hatten wir einfach kein zentrales Mittelfeld. Und das ist wirklich eine Sache, die sehr, sehr belastend war fürs Team, für uns Fans beim Schauen. Es war wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert. Und wir haben quasi in den letzten Tagen der Transferperiode noch 2 Spieler fürs Mittelfeld geholt. Einmal Bilal Hussein und einmal Andreas Buchalakis, ein griechischer Nationalspieler. Also 2 Namen, die auch vom Marktwert her definitiv im besseren Zweitliganiveau sind, die sich natürlich noch finden müssen. Aber das war so, glaube ich, die 2 Transfers, die mich vielleicht am meisten beruhigt haben, weil wir endlich zentrale Mittelfeld, also gelernte zentrale Mittelfeldspieler im Kader hatten. Ansonsten haben wir auch wichtige Transfers getätigt mit Karbovnik zum Beispiel, Michael Karbovnik. Der war letzte Saison an Düsseldorf ausgeliehen. Also hat schon Zweitliga-Erfahrung gehabt und das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Personalie, weil das ein Spieler ist, der so sehr polyvalent ist, der auch links und rechts spielen kann, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann. Das war sehr, sehr wichtig, weil wir gerade auch auf den Außenpositionen in der Verteidigung Schwierigkeiten hatten. Genau, ansonsten Duziak Jeremy Duziak ist ein Spieler, der aus Fürth gekommen ist.
Und auch mal bei uns war.
Richtig, der war bei euch? Wann war der bei euch?
Boah, das kann ich jetzt nicht, aber das ist schon ein paar Jahre her, aber ja. Genau, also er ist halt von uns dann andere Wege gegangen und ja, sagen wir mal vorsichtig, er ist jetzt bei uns nicht mehr bei allen so wohl gelitten.
Oh. Okay. Ja, also er hatte auch eine schwierige Biografie, muss man sagen. Nicht immer sehr glücklich gewesen in seinen Vereinen und der hat auch, also ich glaube, keiner hatte wirklich Erwartungen an den. Aber bisher macht er sich sehr gut und sowohl er als auch Karbovnik entwickeln sich langsam zu wichtigen Spielern, weil die eben auf den Außenpositionen auch sehr, ja, sehr involviert sind im Spiel von Hertha und also 2 wichtige Personalien und du hast die natürlich die wichtigste Offensivpersonale genannt mit Tabakovic, das ist echt so ein Sturmtank, den wir vorher nicht hatten, der auch sehr, sehr gut tut, seitdem er da ist, also auch in den ersten Spielen. Das erste Spiel hat er zwar nicht getroffen, aber man hat direkt gemerkt, dass der was mitbringt, was wir vorher nicht hatten. Smail Prevljak ist auch ein Name, den ihr wahrscheinlich nicht hören werdet am Wochenende, weil er sich leider verletzt hat. Aber auch jemand, der jetzt im letzten Spiel Tor geschossen hat, Vorlage gegeben hat. Und in der Innenverteidigung, das ist unser neuer Kapitän Toni Leisner, der ist wirklich einer der wichtigsten Spieler aktuell, weil er eben diese verunsicherte Mannschaft, sorry, es ist spät, viel Sicherheit gibt in der Verteidigung, obwohl er Union-Vergangenheit hat.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Also der ist auch nicht bei allen, er hat auch einen schweren Stand gehabt und hat es immer noch bei bestimmten Leuten, aber der hat einfach mit Leistung überzeugt, seitdem er hier ist und hat ein bisschen Low Profile gehalten, was so seine Äußerungen angeht, aber äußert sich immer sehr sympathisch, gibt immer alles und ist immer einer der Besten auf dem Platz. Also, und ist jetzt Kapitän. Ich glaube, so ein Aufstieg ist nicht selbstverständlich. Es gibt mittlerweile sehr viele Namen, wo ich sagen würde, sehe ich sehr positiv. Es gibt aber sehr, sehr viele Abgänge, wo ich jetzt nicht drauf eingehen werde, aber die natürlich auch geschmerzt haben. Das ist keine Frage. Wir mussten viele Spieler loswerden, weil die zu teuer waren. Und das war schon ein bisschen schmerzhaft.
Dann wollen wir diese Wunde auch nicht weiter aufreißen. Ich habe jetzt gerade mal kurz nebenbei nachgeschaut auf einem sehr bekannten Portal, weil du mich ja gefragt hattest. Also Jeremy Duccia kam 2015 zu uns und ist dann 4 Jahre später zu einem anderen Hamburger Verein gegangen.
Mm.
Und ja, von diesem anderen Hamburger Verein dann zu Greuther Fürth. Dann war er zwischendurch bei Hatasbor. Ich glaube, da kam auch dieses Erdbeben in der Türkei dazwischen. War dann wieder bei Fürth und ist dann von da zu euch gekommen. Also ja, du kannst dir schon denken, an welcher Stelle seine Biografie St. PaulianerInnen ja, ein zumindest ein leichtes Augenbrauenheben bevorzugen also würden.
Also du meinst, das ist ähnlich wie bei Toni Leistner wahrscheinlich bei uns, ne?
Ja gut, ich check jetzt zu wenig drin in der Rivalität zwischen euren beiden Vereinen, weil ja Union ja auch lange eher unterklassig war. Also ihr seid euch ja lange nicht begegnet, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Aber klar, also natürlich jetzt habe ich das auch mitbekommen, dass Toni Leistner da nicht nur mit Wohlwollen empfangen wurde mit seiner Vergangenheit. Also ich sag mal so, auf St. Pauli empfängt man, glaube ich, Leute, die von dem anderen Verein kommen, lieber als Leute, die klar, zum anderen Verein gegangen sind.
Ja. Das ist verständlich. Das ist, glaube ich, überall so, ne? Also die Leute, die quasi den Konkurrenten verraten und zu uns wechseln, sind natürlich viel lieber gesehen als die, und da hatten wir leider auch zwei diesen Sommer, die den umgekehrten Weg nehmen, ja.
Ja. Ja gut, das ist dann immer jedem und jeder selber überlassen, wie er oder sie das einordnet. Gut, aber lass uns nicht an Ab- und Zugängen aufhalten, sondern mal so ein bisschen schauen, was noch wichtig ist. Tatsächlich Rückbezug nehmend auf die Saisonvorschau, die ich mit Rebecca, liebe Grüße, geführt habe, da konnten wir die Personalie Marius Gersbeck zumindest in der Brisanz, die ihn jetzt umgibt, nicht aufnehmen, weil das Gespräch geführt wurde, bevor das im Trainingslager passiert ist. Kurz um alle abzuholen, da gab es wohl einen Vorfall, er hat sich unerlaubt vom Trainingsgelände entfernt und dann mutmaßlich eine Schlägerei gehabt in einer Kneipe irgendwo bei Zell am See oder sowas. Und da steht jetzt eine Anklage auch vor Gericht morgen, also heute ist der 27.9. morgen, wahrscheinlich, wenn ihr das hört, heute, am 28. September ist dann die Hauptverhandlung wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung vor dem Gericht in Salzburg. Ja, wie hast du allgemein diese Situation wahrgenommen und wie würdest du, ich weiß, deine Kollegen von Hertha Base haben das auch ein bisschen versucht einzuordnen, sowohl menschlich als auch sportlich, also menschlich sozusagen, dass man erstmal jemanden, also Unschuldsvermutung, wo nur ein Vorwurf im Raum steht, dass man jemanden so nicht direkt fallen lässt, aber anscheinend haben sich die Vorwürfe ja jetzt erhärtet und morgen steht dann die Verhandlung an und dann ist halt die Frage, ob man jemanden, der dann mutmaßlich oder möglicherweise ein verurteilter Straftäter ist, inwieweit der dann eine Zukunft bei Hertha hat. Wie wäre da deine Einschätzung?
Ja, das ist definitiv einer der Riesenschocks im Sommer gewesen. Ich glaube, Gersbeck hat ja auch ein besonderes Standing bei Hertha-Fans gehabt vor diesem Vorfall. Also er kam zurück aus Karlsruhe mit der Hoffnung, dass er wirklich zum Leader wird, dass er unsere Mannschaft mitnimmt. Dieser Berliner Weg, da ist ja wieder das verlorene Kind sozusagen, wobei verloren war es nicht. Es war ja gut aufgehoben in Karlsruhe, aber es gab einfach sehr, sehr viel Hoffnung und der war als absoluter Leader wurde er geholt, als Spieler, der vorangeht und dass ausgerechnet er dann im Trainingslager rausgeht und ihm das das passiert, beziehungsweise er das tut, das ist ein Schock gewesen. Das ist bis heute noch und es ist unfassbar bitter, einfach unfassbar bitter. Und ganz egal, wie man es sieht, ganz egal, ob man eher in Richtung, ja, man muss den Spieler schützen oder in Richtung, Gott, so einen Spieler will ich nie wieder bei uns sehen. Irgendwo dazwischen, egal wo man ist, man muss einfach feststellen, seine Zukunft bei Hertha ist zumindest extrem erschwert, wenn überhaupt, wenn es überhaupt noch eine Zukunft gibt. Ja. Und mich persönlich, also es gibt viele Meinungen dazu zu diesem Thema. Ich glaube, man kann auch nur schwer darüber sprechen, weil es einfach sehr viel Spekulation ist. Man weiß eben nicht, was passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall etwas passiert, sonst würde es ja nicht zur Anklage kommen. Und dementsprechend, da kann man einfach nicht glücklich mit der Situation sein. Egal, wie es ausgeht, wird man nicht glücklich sein. Weil wenn man den jetzt komplett suspendiert oder rausschmeißt, werden wir alle sehr enttäuscht sein, wenn er jetzt doch begnadigt wird, werden wir alle sehr aufgebracht sein, weil, wie du schon gesagt hast, verurteilter Straftäter bei uns im Team, das ist sehr, sehr schwer zu fassen als Idee. Man muss nicht vergessen, unser Verein, ich übertreibe kaum, wenn ich das sage leider, es kämpft ums Überleben. Das heißt, es geht wirklich darum, irgendwie da durchzukommen und dann seine Werte weiterhin aufrechtzuerhalten, ist halt einfach unheimlich schwer. Und ich glaube, das ist bei Gersbeck besonders, wenn es irgendein anderer Spieler gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so problematisch. Bei Gersbeck ist es einfach schwieriger. Und wenn morgen rauskommt oder heute, je nachdem, wann ihr es hört, dass er jetzt irgendwie verurteilt wird oder sowas, ich glaube, das ist, wird wahrscheinlich morgen nicht passieren, aber ne, auf jetzt in näherer Zukunft, dass er verurteilt wird, kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass er begnadigt wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er jetzt freigelassen wird, nicht verurteilt wird, stellt sich die Frage nochmal. Da muss man wirklich diskutieren, ob man den trotzdem wieder zum Training lässt und spielen lässt für uns. Aber ich glaube, wenn er verurteilt wird, kann ich mir das nicht vorstellen. Definitiv nicht.
Ja, und auch selbst wenn es, also man könnte jetzt so aus der Ferne vermuten, ne, Fußballprofi steht vor Gericht und unbescholten bisher und ja, und dann ist es mit einer Geldstrafe vielleicht getan, könnte man jetzt mutmaßen. Aber trotzdem haftet ihm das ja an. Ich meine, gut, es gibt andere Vereine im Profifußball, die beschäftigen sogar einen Trainer, der sich auf Mallorca noch rechtfertigen muss, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich würde dir da vollkommen zustimmen. Natürlich musst du erstmal abwarten, was rauskommt. Wie gesagt, morgen bzw. heute, wenn ihr das hört, ist die Verhandlung, wobei das natürlich wahrscheinlich nicht die erste oder nicht die einzige ist, sondern das wird sich ja wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen. Und dann ist natürlich der Verein gut geraten, da sich sehr wohl zu überlegen, wie man damit umgeht, was auch immer damit dabei rauskommt.
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Bei mir gibt es heute Abend mal wieder das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Das geizt zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Ganze 18 Milligramm pro 100 Milliliter sind darin enthalten. Die perfekte Mischung aus Kaffee und Bier für meinen Geschmack und dazu auch noch alkoholfrei. Wenn ihr dieses und andere leckere Biere von Kehrwieder entdecken wollt, geht ihr auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier sowohl mit als auch ohne Alkohol immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Dann können wir ja vielleicht auf den aktuellen Kader überschwenken, denn jemand, der natürlich von dieser, ja, profitiert, ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber jemand, der jetzt deswegen, weil ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass Gersbeck schon zumindest als nominelle Nummer 1, wenn nicht so, oder mindestens Nummer 2 gehandelt wurde, als er geholt wurde. Tiag Ernst steht jetzt gerade bei euch im Tor und damit können wir vielleicht den Bogen zum aktuellen Kader machen. Ich habe bei deinen Kollegen von Hertha Base gehört, so schlecht macht er sich gar nicht. Was hast du für den Eindruck von der aktuellen Nummer 1 im Tor?
Der macht sich super. Also für so einen jungen Keeper in seiner ersten Profisaison, das ist alles andere als selbstverständlich, dass der überhaupt funktioniert. Und der hat bisher in keinem Spiel wirklich Fehler gemacht. Der ist 20 Jahre alt, das ist seine erste Saison bei uns und direkt quasi ins kalte Wasser geschmissen, direkt mit so hohen Erwartungen und in einer verunsicherten Mannschaft. Ich habe ein Problem mit diesem Wort irgendwie heute. Ich finde, der macht es super. Natürlich ist noch viel Luft nach oben, aber wirklich, ich bin positiv überrascht. Er wird seine Fehler machen, das muss man auch wissen. Also so ein junger Keeper, der wird in dieser Saison auf jeden Fall auch Fehler machen. Und man muss das auch wissen. Deswegen hat auch Benny Weber, unser Manager, gesagt, dass schon geplant ist, dass ein erfahrener Keeper auch noch neben ihm im Kader ist, damit eben auch diese Sicherheit dann auch ist. weil aktuell dadurch, dass Gersbeck suspendiert ist, gesehen, als Ernst krank wurde, musste halt Robert Quasigroch einspringen, 19-Jähriger, der dann auch sein erstes Profispiel gemacht hat. Und also man kann ja relativ schnell rechnen, das ist schon sehr, sehr viel Risiko. Und sehr viel Risiko kann sich Hertha eigentlich nicht erlauben. Deswegen, so gut wie sich Ernst auch zeigt und so stark wie er auch bisher auftritt, so wichtig wird es trotzdem sein, dass man guckt, dass man auch ein bisschen, ja, Erfahrung dazu holt, einfach um ihn auch ein bisschen zu entlasten und ihm auch ein bisschen Druck zu nehmen. Ne? Weil das ist schon für diese jungen Schulter sehr, sehr viel Last.
Ja, und da gibt es noch einen gewissen Tim Goller, der auch erst 18 ist. Also da müsste schon jemand kommen, der ein paar Jahre mehr im Tor auf dem Buckel hat, um da vielleicht dem Jungen, der jetzt gerade bei einem gewissen Einstiegenportal zumindest mit einer Magen-Darm-Grippe gelistet wird, ja, um denen da so ein bisschen Rückhalt zu geben. Und na klar, ich meine, das haben wir bei St. Pauli ja auch mit jungen Spielern, wo man einfach sagen muss, okay, die sind zwischen Genie und Wahnsinn. Also wenn ich dann an Elias Saad denke, der hat sehr, sehr geile Momente, wo er Gegenspieler wie Slalomstangen umkurvt, aber auch manchmal halt in Situationen, wo du denkst, ja, hättest du auch anders lösen können. Das ist einfach, wenn du junge Spieler hast, dann musst du denen aber auch Zeit geben, da ihre Erfahrungen zu sammeln. Ist halt die Frage, wie viel Zeit Hertha BSC da hat. Unser letzter Gegner vom letzten Wochenende hat jetzt erstmal seinen Trainer entlassen. Mal gucken, wie das nächste Woche aussieht, wenn wir bei euch zu Gast waren. Aber ich greife vor.
Ihr werdet auf jeden Fall Ernst bei uns im Tor sehen, weil Transfermarkt ist da nicht auf dem neuesten Stand. Der ist auf jeden Fall wieder gesund und fit und der wird auch spielen.
Ah, okay.
Kurz, dadurch, dass wir über Torhüter reden, ihr habt ja einen fantastischen Nummer 2. Ihr habt eine tolle Nummer 2, habe ich gesehen im Kader, ne?
Ja, aber die behalten wir auch hier. Also ich.
Ja. Nein. Glaube ich. Sehr, sehr sympathisch, den bei euch zu sehen, ja.
Nein, weil unsere Nummer 1 fährt ja auch gerne mal auf Länderspielreise und da kommt man ja bekannterweise auch gerne mal verletzt zurück. Von daher ist es ganz gut, dass wir einen so erfahrenen, auch menschlich sympathischen Menschen mit Sascha Burchardt als Nummer 2 haben, der da zumindest DFB-Pokal spielen darf. Am Sonntag wird ja ausgelost, wen wir da als nächstes bekommen, weil wir es, oh Wunder, mal in die zweite Runde geschafft haben. Genau, aber ja, wie gesagt, wir schweifen schon wieder ab.
Sorry.
Und alles gut. Ist ja auch immer schön, wenn man so ein bisschen Parallelen zwischen den beteiligten Vereinen herauslesen kann. Von daher, lass uns doch mal auf das gucken, was bisher bei der Hertha so passiert ist. Da war eigentlich alles dabei.
Am ersten, nee, kein Unentschieden.
Gut, bis auf ein Unentschieden war alles dabei. Ja. Allein an den ersten 3 Spieltagen hat man es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Es ging 0-1 gegen Düsseldorf, 0-1 gegen Wiesbaden, 0-3 gegen diesen anderen Hamburger Verein aus. Mhm. Dann hat man rausgefunden, wo das Tor steht und hat 5-0 gegen Fürth gewonnen. Und dann gab es ein 4-6 aus eigener Sicht gegen Magdeburg. Dann gab es ein 3-0 gegen Braunschweig, einen Sieg. Und jetzt zuletzt einen dramatischen 3-2-Sieg gegen Holstein Kiel. Also ordne mal bitte diese Ergebnisse. Also das ist ja Genie und Wahnsinn so ein bisschen gefühlt, wenn man das so liest. Ordne das mal ein. Also muss jetzt nicht jedes Spiel einzeln durchgehen, aber mal so ein bisschen, dass wir verstehen, was ist bei Hertha da gerade los.
Ja, das fragen wir uns auch. Nein, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, dass der Sommer ein bisschen kompliziert war, gerade im Hinblick auf Zugänge und im Mittelfeld, dass wir da viel Unsicherheit hatten. Also wir haben lange mit 2 sehr jungen Spielern im Mittelfeld gespielt, die eben keine gelernten zentralen Mittelfeldspieler sind. Und das hat man in den ersten Wochen auch wirklich gespürt. Also da hat sehr wenig funktioniert. Da war es zwar von der Mentalität her, vom Einsatz her hat es wirklich gestimmt. Also das muss man auch sagen, direkt am ersten Spiel auch schon in Düsseldorf. Da hat die Mannschaft gezeigt, dass es auch eine ganz andere Mentalität ist als noch letzte Saison. Aber es hat einfach gedauert, bis da auch in gewisser Weise die Spieler auch miteinander angefangen haben zu spielen. Es ist auch ein komplett neues Team. Es ist sehr, sehr viel Neues drin. Und dementsprechend hat es auch gedauert. Und es war auch klar, also die Verantwortlichen haben auch gesagt, die ersten Wochen wären ganz, ganz schwierig. Und es war auch ganz, ganz schwierig. Also die ersten Spiele, hast du schon mal gesagt, 0 Tore geschossen, 3 Niederlagen in der Liga. Und dieses Spiel gegen Fürth zu Hause war so ein bisschen, ja, so ein Befreiungsschlag, muss man schon sagen. Also da hat, gut, der Gegner hat da auch überhaupt nicht funktioniert an dem Tag. Das hat uns in die Karten gespielt. Aber das, ja, man hat gemerkt, die Mannschaft hat sich so ein bisschen in einem Rausch gespielt. 5 Tore natürlich. Und die Offensive funktioniert seitdem sehr gut. Es gibt natürlich einen Spieler, der dafür auch mitverantwortlich ist, mit Tabakovic, der auch einige Dinger gemacht hat. Aber auch Fabi Rehse auf der linken Seite macht da ordentlich Tempo und sorgt für sehr, sehr viel Torgefahr und das spürt man. Also die Offensive, die wir haben, funktioniert eigentlich sehr gut und das zeigt sich auch an den Ergebnissen. Was der Mannschaft einfach komplett fehlt, ist Stabilität und auch in gewisser Weise die Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Und das war auch in den Spielen, wo wir gewonnen haben, also auch gegen Braunschweig, obwohl wir da 3-0 gewonnen haben, war das auch zu spüren, dass Hertha im Moment es nicht schafft, 2 Halbzeiten zu spielen, die wirklich solide sind, sondern es gibt viele Schwankungen im Spiel, hat man gegen Kiel sehr, sehr stark gespürt und das wird man wahrscheinlich am Samstag wieder spüren. Also das ist, ja, die Mannschaft kann 2-0 führen und es ist noch nichts gewonnen. Es ist wirklich sehr viel noch Suche nach der Stabilität und ich muss sagen, wir Hertha-Fans freuen uns einfach, weil es tatsächlich auch eine Mannschaft ist, die wir unterstützen können, die wirklich alles gibt und die auch sehr, sehr viel Spaß macht, weil sie auch versucht, Fußball zu spielen. Aber das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Ergebnisse, die, ja, es ist sehr verrückt waren einfach in den letzten Wochen. Und ich gehe einfach davon aus, dass es in den nächsten Wochen auch ähnlich weitergehen wird. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir am Samstag irgendwie 0-0 spielen oder sowas.
Das glaube ich auch nicht, aber zum Tipp für den Samstag kommen wir ja vielleicht später noch. Ja, aber das deckt sich so ein bisschen mit dem Gefühl, was wir auch gerade haben. Ne? Also natürlich sind wir auf so einem, ja, wie Tim heute im Blog geschrieben hat, schon, also der Hype-Train oder die Hype-Train ist schon am Horizont erkennbar, nach 7 Spielen ungeschlagen so, aber man ist auch lang genug St. Paulianer in, um zu wissen, ja, die kann auch mal auf eine Weichenstörung treffen. Ja, das hast du ganz gut eingeordnet, wie das so die ersten 7 Spieltage war. Da war irgendwie alles Mögliche dabei und aber ich denke, jeder wird zustimmen, dass trotz der ganzen Abgänge da immer noch eine ganz gute Mannschaft auf dem Platz steht bei euch. Und ja, bei uns ist es vor allem auch das Kollektiv, was dann euch entgegentreten wird, auch wenn wir natürlich alle hoffen, dass so ein Spieler wie Jackson Irvine jetzt schon zum Samstag fit werden könnte. Er hat jetzt wohl auch schon unter der Woche auf dem Platz gestanden, aber fürs Mannschaftstraining reichte es noch nicht. Aber vielleicht reicht es ja für so 10, 15 Minuten. Das wäre eigentlich ganz cool, weil also so jemanden habe ich halt schon lange bei St. Pauli nicht mehr gesehen, der so geil hier hinpasst, aber ja, weniger Personenkult als mehr Blick auf dein Team.
Ihr solltet den auf jeden Fall schonen am Samstag, ganz ehrlich, also der ist doch viel wichtiger für die nächsten Spiele. Ihr braucht den nicht am Samstag, alles gut. Lasst den auf der Bank.
Ich höre da eine leichte Besorgnis raus, aber...
Gar nicht, nein.
Nein, also... Es sollte dir vielleicht zu denken geben, dass wir jetzt auch in den letzten beiden Spielen trotzdem 8 Tore geschossen haben und er war nicht dabei. Also von daher, ja, die anderen können das auch. Aber lass uns gleich mal noch zum Ausblick kommen und sonst erstmal noch ein bisschen aufs Drumherum, was deinen Verein geht, drauf blicken. Es ist ja nun so, wir haben jetzt auch viel Positives gesagt, aber irgendwie ist ja immer was los bei der Hertha. Das habt ihr auch selber bei Hertha Base oft genug gesagt. Ich habe beim Kicker gelesen, dass Verdi jetzt gegen die Hertha vors Gericht gezogen ist, weil es um die Einrichtung eines Betriebsrats geht. Weiß nicht, ob du da mehr weißt oder ob du das irgendwie so ein bisschen aus ja doch näher dran stehender Position einordnen kannst, was da gerade los ist. Also es wurde wohl im Juli irgendwie ja blockiert oder Steine in den Weg gelegt, dass da ein Betriebsrat installiert wird, der übrigens bei erschreckend wenigen Vereinen überhaupt existiert. Das fand ich auch ganz, ganz interessant, um mal zu lesen. Wie nimmst du das wahr? Braucht es einen Betriebsrat? Ich meine, natürlich aufgrund der Stellenabbaumaßnahmen, die jetzt im Zuge des Zweitliga-Abstiegs natürlich zwangsläufig passieren mussten, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch ja sicherlich ArbeitnehmerInnen gegeben hat, die ganz froh gewesen wären, wenn da jemand ihre Interessen schützt. Mhm.
Definitiv, ich glaube, das ist auch total legitim. Es ist sowieso ein sehr brisantes Thema und ich versuche mal meine persönliche, individuelle Meinung so ein bisschen auszuklammern, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr schwierige Lage für Hertha, weil man einfach gerade in der Sanierung sich befindet und dann müssen die einfach extrem viele Leute entlassen. Aber ich verstehe natürlich jede einzelne Person, die bei Hertha auch arbeitet und sich anschaut, was die Profis da für einen Mist gebaut haben in den letzten Jahren und die Verantwortlichen, wofür die eigentlich, also die Mitarbeiter, die tatsächlich entlassen wurden, vielleicht am wenigsten für können, dass die sich auch mehr Schutz und auch mehr Rückhalt gewünscht hätten. Kann ich total nachvollziehen. Also deswegen, es ist einfach gerade eine sehr undurchsichtige Situation. Es ist auch sehr viel Gerücht und sehr viel Gerede, sehr wenig Konkretes. Verdi äußert sich da natürlich sehr, sehr, sag ich mal, offensiv, was ja auch total normal ist. Für uns als Hertha-Fans ist das natürlich sehr schwer zu durchblicken und wir müssen das einfach abwarten, was jetzt passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall dazu kommt, dass es auch einen Betriebsrat gibt. Und ich wusste auch vor dieser Geschichte tatsächlich auch nicht, dass es so selten ist im Profifußball. Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil es ja auch teilweise sehr große Unternehmen sind. Ja, wir müssen einfach abwarten. Also ich glaube, das ist gerade bei Hertha, habe ich schon gesagt, in den nächsten Jahren wird es auch so sein. Es wird von schwierigen Entscheidungen zu schwierigen Entscheidungen gehen und wahrscheinlich wird man beiden mit den Entscheidungen nur schwer leben können. Aber es ist gerade einfach existenziell das Problem.
Okay, wir werden das weiter beobachten. Ich wollte es einfach nur als Randnotiz noch rannehmen und vielleicht, bevor wir dann auf den Samstag kommen, noch mit einem positiven Thema umschwenken. Es gibt seit letzter Saison tatsächlich, seit der Saison 2022/23, das Schutzkonzept Wo ist Lotte? Und das ist ein Schutzraum für Betroffene von Diskriminierung jeglicher Art. Die wichtigsten Fakten dazu verlinke ich mal in den Shownotes. Da hat auch der Fanladen von uns jetzt im Blick auf das Spiel am Samstag das nochmal alles aufgelistet. Das betrifft, also kann auch Gästefans betreffen. Es gibt eine Telefonnummer, die man anrufen kann, auch als Gästefan. Und ja, einfach, dass da, wenn in diesem zugegebenermaßen sehr, sehr großen Stadion und wir alle wissen, je mehr Menschen kommen, desto mehr schwierige Menschen sind auch mitunter dabei. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, sich da Hilfe zu suchen, wenn man denn vielleicht nicht in unmittelbarer Nähe jemanden hat, der da für jemanden Partei ergreift? Und genau, das wollte ich einfach nochmal positiv hervorheben, dass es da am Samstag auch die Möglichkeit gibt, auch für uns als St. PaulianerInnen, die ja wirklich, also ich habe von 12 bis 16.000 habe ich alles gehört, wie wir da aufschlagen werden. Also das Olympiastadion wird auf jeden Fall sehr, sehr zahlreich braun-weiß und rot gestaltet sein. Und genau, dann können wir ja vielleicht...
Starker Support von euch.
Ja gut, ich meine, also die 7.000 sind ja, also 70.000 passen rein oder 75.000 passen rein, ne? Irgendwie sowas.
Genau, 75.000 und wir brauchen das Geld dringend. Also von daher kommt zahlreich und zahlt eure Tickets, das tut uns auch gut.
Genau, also dann wären 10% ja allein schon 7.500 und dann habt ihr, glaube ich, angefangen, die umliegenden Blöcke auch noch freizugeben. Von daher, mit einer guten fünfstelligen Zahl ist auf jeden Fall zu rechnen. Gut, Chris, haben wir noch irgendwas vergessen? Auch in Anbetracht der Zeit müssten wir vielleicht langsam auch mal den Deckel drauf machen und könnten alles andere, was jetzt vielleicht noch mehr Rahmen einnehmen würde oder mehr Raum einnehmen würde, auf ein anderes Mal verschieben. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Ja, ich kann euch nur empfehlen, also auch, auch Menschen, die jetzt mit Hertha BSC nicht so viel am Hut haben, sich unsere Serie anzuschauen. Also wir haben die erste Episode der Vereins, also vom Vereins-TV, von Hertha TV gedrehten Serie über den Verein, ist draußen. Auf YouTube kann man sich das angucken. Dauert eine halbe Stunde, glaube ich, die erste Episode. Und beschreibt einfach das, was passiert ist jetzt, das, was wir jetzt auch besprochen haben von seit dem Sommer, bis hierhin auf sehr, finde ich, authentischer und emotionaler Art. Und kann ich empfehlen, sich das anzuschauen. Das ist echt cool geworden und macht Spaß zu schauen. Und gibt vielleicht auch ein bisschen Bilder zu dem, was wir jetzt per Audio besprochen haben.
Ich glaube, ihr habt es in einer eurer Folgen ein bisschen verglichen mit Sunderland Till I Die.
Genau, also das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch.
Nee, also aber auch einfach, also ich meine, auch bei Sunderland wird ja keine Erfolgsgeschichte skizziert, ne? Also da,
genau, genau.
Da richtig, ist ja keine, ja. Also du hast ja oft so Vereinschronik oder Biografien oder Filme, die dann irgendwie sagen, oh, und das war alles so toll und da halten wir die halt Meisterschale hoch und so, ne? Also das skizziert ja jetzt schon eher ein dunkleres Kapitel in der Vereinsgeschichte.
Genau, ja, richtig, richtig. Und trotzdem, wie gesagt, mit viel Menschlichen dabei und auch, ja, also es ist, wie gesagt, ich kann es euch empfehlen, mal reinzugucken. Wenn ihr nach 5 Minuten keine Lust mehr habt, dann könnt ihr es ja wegklicken, aber ja, ist auf jeden Fall, kann vielleicht auch ein anderes Licht auf unseren Verein werfen, der auch deutschlandweit nicht immer sehr positiv betrachtet wird.
Das mag sein. Können wir ja auch den Link in die Shownotes packen und genau, also wenn du nichts mehr hast, dann danke ich dir für deine Zeit. Wir können jetzt schon mal vorwegnehmen, wir werden nach dem Spiel nicht sprechen, weil du terminlich verhindert bist, aber trotzdem lasse ich dich nicht gehen ohne, du hast schon gesagt, 0-0 geht's nichts aus, aber wie geht's denn aus am Samstag?
Ich habe große Angst vor eurem Mittelfeld, muss ich sagen. Das ist nicht unsere Stärke und das ist eine eurer Stärken. Allgemein finde ich, ihr seid ein super gestandener Zweitligateam mit Ambitionen nach oben und zu Recht mit Ambitionen nach oben. Deswegen bin ich nicht sehr optimistisch, muss ich sagen. Ich tippe einfach mal auf ein 2-2, weil 4 Tore kann ich mir vorstellen, weil wir auf jeden Fall sehen.
Gut, das wäre auch, also das kommt meinem Tipp sehr nahe, hätte ich auch, würde ich auch nehmen, sage ich mal, weil also HörerInnen, die mich schon länger oder die meine Folgen hier schon länger verfolgen, wissen, ich gehe in Auswärtsspiele immer so dran, Hauptsache nicht verlieren. Ja, aber ich glaube, wir werden da noch einen Lucky Punch draufsetzen und das Olympiastadion, zumindest ein Drittel davon wird beben und es geht 3-2 für den FC St. Pauli aus. Gut. Chris, ich danke dir für deine Zeit und ja, war hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. Gut, wenn wir natürlich jetzt nächste Saison aufsteigen, dann ja, ist die Frage, ob ihr uns nachfolgt oder nicht. Auf jeden Fall danke dir für deine Zeit und ja, noch viel Erfolg in Liga 2.
Danke, wünsche ich euch auch und vielen, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Und ja, viel Erfolg euch natürlich nach Samstag, ne? Aber
danach dürfen wir alles gewinnen, meinst du?
Genau, dann könnt ihr alles gewinnen, dann könnt ihr auch aufsteigen, fände ich gut.
Alles klar, danke dir, ciao.
Ciao.